Wir staunen und wir stehen ehrfürchtig vor dir. Wir stehen auf heiligem Boden. Sprich du zu uns durch dein Wort. Amen. Bitte erhebt euch und hört die Worte aus dem Markus-Evangelium. Ich lese in Kapitel 15 ab Vers 16. Die Soldaten aber führten ihn in den Hof hinein, das ist das Prätorium, und sie rufen die ganze Schar zusammen. Und sie legen ihm ein Purpurgewand an und flechten eine Dornenkrone und setzen sie ihm auf. Und sie fingen an, ihn zu grüßen. Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen ihn mit einem Rohr auf das Haupt und spien ihn an. Und sie beugten die Knie und huldigten ihm. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm das Purpurgewand aus und zogen ihm seine Kleider an. Und so führten ihn hinaus, um ihn zu kreuzigen. Und sie zwingen einen Vorübergehenden, einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, den Vater Alexanders und Rufus, dass er sein Kreuz trage. Und sie bringen ihn nach der Stätte Golgotha, was übersetzt ist Schädelstätte. Und sie gaben ihm mit Myrrhe vermischten Wein, er aber nahm ihn nicht. Und sie kreuzigten ihn. Und sie verteilten seine Kleider, indem sie das Los über sie warfen, was jeder bekommen sollte. Es war aber die dritte Stunde und sie kreuzigten ihn. Und die Aufschrift seiner Beschuldigung war oben angeschrieben, der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einer zu seiner Linken. Und die Vorübergehenden lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sagten, »Ha, der du den Tempel abbrichst und ihn drei Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige herab vom Kreuz.« Ebenso spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten untereinander und sprachen, »Andere hat er gerettet. Sich selbst kann er nicht retten. Der König, der Christus, der König Israels, steige jetzt herab vom Kreuz, damit wir sehen und glauben.« Auch die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. Und in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lema sabachthani, was übersetzt ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und als einige der Dabeistehenden es hörten, sagten sie, siehe, er ruft Elia. Und einer lief, füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihn ihm zu trinken und sprach, halt! Lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn herabzunehmen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabei stand, sah, dass er so verschied, sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Herr Jesus Christus, wir stehen staunend und voller Ehrfurcht vor dir. Zeig du uns deine Herrlichkeit. Lass uns immer mehr begreifen, was du getan hast, wie du gelitten hast, wie verlassen du warst und was das für uns bedeutet, dein Sieg am Kreuz. Sprich du jetzt zu uns. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Wir betrachten miteinander das Kreuz. Und dabei betreten wir heiligen Boden. Wir blicken auf den Höhepunkt der Weltgeschichte. Und es ist alles tatsächlich geschehen. Der heilige Gott kommt in diese Welt. In Christus kommt der heilige Gott in diese Welt. Und er leidet für uns. Er stirbt. Er leidet bis zum Tod. Tiefer hinunter geht's nicht. Das ist der Tiefpunkt der Weltgeschichte und zugleich der größte Erfolg für Jesus. Jesus siegt. René, kannst du einmal draufklicken? Was, jetzt kommt das. Keine Ahnung, warum das nicht da gestanden ist. Wir werden diese drei Sätze uns anschauen. Jesus leidet, Jesus ist verlassen und Jesus siegt. Und ich lade dich ein, wenn du merkst, dass das dein Herz berührt, dann bete diesen Jesus an, während ich rede. Du kannst leicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Bete Gott an die ganze Zeit, während wir feiern. Jesus leidet, ich habe es gerade vorgelesen. Die Geschichte startet zu einem Zeitpunkt, wo Jesus schon verurteilt ist als Verbrecher wegen Hochverrat. Er ist auch schon ausgepeitscht worden mit dieser Peitsche, wo extra noch Knochenstücke hineingewoben sind, damit das Fleisch aufgerissen wird beim Auspeitschen. Und jetzt vergnügen sich die Soldaten ein bisschen mit ihm. Sie quälen ihn und sie spielen ein bisschen König verhöhnen. Jesus ist tatsächlich ein König. Er ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Das haben wir gesehen im Markus-Evangelium, dass wir als Gemeinde betrachten. Er ist der Herr über das Böse. Er ist der Herr über die Natur, über die Sünde, über die Krankheit, sogar über den Tod. Er spricht und die Natur gehorcht. Er lehrt und alle sind betroffen. Er vergibt und die Menschen werden frei. Er stellt Fragen und niemand kann sie beantworten. Er ist Herr. Aber für die Soldaten ist er nur ein Zeitvertreib. Sie rufen die ganze Schar zusammen, steht in Vers 16, um sich ein bisschen zu vergnügen mit ihm. Sie erniedrigen und missbrauchen ihn. Dann führen sie ihn nach Golgatha. Normalerweise tragen die Verurteilten ihr Kreuz selbst, also den Querbalken. Aber Jesus ist schon zu schwach. Er ist die ganze Nacht verhört worden. Er ist gepeitscht worden, ist geschlagen worden, getreten worden. Und jetzt kann er nicht. Mein Passant, dieser Simon von Kyrene, wird gezwungen, das Kreuz zu tragen. Jesus selber wird gebracht, steht da in Vers 22. Sie bringen ihn nach der Stätte Golgatha. Die Soldaten bringen ihn, sie tragen ihn oder schleppen ihn oder ziehen ihn, ich weiß nicht genau. Er kann nicht mehr. Und sie bieten ihm ein leichtes Schmerzmittel an, das gehört zu der Prozedur dazu. Aber Jesus lehnt ab. Er leert diesen Kelch des Zorns bis zur bitteren Neige. Er kostet das Leid voll aus. Es gibt keine Betäubung für ihn. Er ist immer noch der Herr der Lage. Und sie kreuzigten ihn, steht da in Vers 24. Und sie kreuzigen ihn. Die Leute damals haben keine Beschreibung gebraucht. So ein kurzer Satz. Und sie haben alle genau gewusst, was das bedeutet. Die Römer haben oft und viel gekreuzigt. Es war ganz eine grausame und qualvolle Hinrichtung. Die Opfer sterben dann einen langen, langen Todeskampf. Sie verdursten oder ersticken oder sterben an Erschöpfung. Und Jesus wird direkt an einer belebten Straße außerhalb von Jerusalem gekreuzigt, damit viele, viele ihn sehen und abgeschreckt sind. Nachdem Jesus gekreuzigt wird er für die Soldaten uninteressant. Sie haben ihren Job gemacht. Sie haben nur ihre Arbeit getan und er ist erledigt aus ihrer Sicht. Seine Kleider sind jetzt wichtiger und sie machen ein Spiel, wer was bekommen soll. So leidet Jesus. Verspottet, geschmäht, verhöhnt, geschlagen, gegeißelt, gefoltert, gedemütigt, missbraucht, angespuckt, entmenschlicht, ausgestoßen. Ein abschreckendes Beispiel für alle, die ihn sehen. Er blutet, seine Kräfte schwinden, seine Schmerzen sind unbeschreiblich. Eine Ameise weiß wenig und spürt wenig. Ein Mensch weiß viel und spürt viel. Gott spürt alles und weiß alles. Sein Leid ist unbeschreiblich. Vielleicht denkst du, armer Jesus. Wir sind die Armen. Er leidet, weil wir alle Menschen, wir alle Sünder sind. Wir sind getrennt von Gott. Und deswegen muss Jesus leiden. Was die Soldaten getan haben mit ihm, das passiert auch heute. Wenige von uns wären nicht in der Lage, sowas zu tun. Solche Verbrechen. Vielleicht kannst du dich an diesen Film von Mel Gibson erinnern, über Jesus, die Passion Christi. Bei der Kreuzigungsszene sieht man einmal kurz eine Hand, die den Nagel haltet, der dann durch Jesus geschlagen wird. Und diese Hand gehört Mel Gibson, dem Regisseur von dem Film. Er wollte damit sagen, ich bin schuld, dass Jesus gestorben ist. Ich habe ihn ans Kreuz geschlagen. Mel Gibson ist ein Mensch mit vielen Problemen, aber da hat er recht. Jesus stirbt wegen mir. Jesus leidet freiwillig für uns. Er hat ein großes Ziel vor Augen und dafür gibt er alles her, gibt alles her. Jesus gibt seine Ehre, seine Menschenwürde, seine Haut, sein Blut, sein Leben. Diesen Jesus kannst du jetzt anbeten. Jesus leidet. Und Jesus ist verlassen. Vers 25. Es war aber die dritte Stunde und sie kreuzigten ihn. Irgendwann so um 9 Uhr am Vormittag wird Jesus gekreuzigt und dann hagelt es stundenlang Spott und Hohn. Vers 26. Die Aufschrift seiner Beschuldigung war oben angeschrieben, der König der Juden. Am Kreuz oben ist es gestanden. Für den Staat war er ein Hochverräter. Aber auch normale Leute verspotten ihn, die vorbeikommen. Sie lästern ihn und machen ihn fertig. Vers 29. Und die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten, ha, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige herab vom Kreuz. Es verspotten ihn auch die religiösen Führer. Vers 31. Ebenso spotteten auch die Hohepriester mit den Schriftgelehrten untereinander und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der Christus, der König Israels, steige jetzt herab vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Sogar die Verbrecher, die wirklichen Hochverräter, die mit ihm gekreuzigt werden, sogar sie verspotten ihn. Am Ende von Vers 32 steht, auch die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. Sogar sie sind gegen ihn. Im Lukas-Evangelium lesen wir, dass einer später seine Meinung geändert hat. Aber hier sehen wir ganz deutlich, alle Menschen verlassen Jesus. Der Staat, das Volk, die Regierung, sogar die Verbrecher und sogar das Licht. Es wird ungefähr 3 Stunden lang dunkel. Vers 33, in der 6. Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Diese Finsternis ist ein Zeichen für Gottes Zorn. Und der Zorn Gottes ist nicht irgendwie ein irrationaler Grant, sondern der ist ein Gottes heilige Feindschaft gegen das Böse. Das ist der Zorn Gottes, seine heilige Feindschaft gegen das Böse. In dieser unheimlichen Dunkelheit passiert ein namenloser Schrecken. Der schrecklicher ist als alles, was bisher passiert ist mit Jesus. Gott verlässt Jesus. Gott wendet sich ab von Jesus. Und Jesus ist erwiesenermaßen von Gott verflucht, sagt Gott in seinem heiligen Wort. 5. Mose, Kapitel 21, 22 und 23, also 5. Mose 21, die Verse 22 und 23. Sagt Gott, was er von jemandem haltet, der an ein Holz gehängt wird. Und ein Todesurteil an dem vollstreckt wird, da steht, wenn er getötet wird und du hängst ihn an ein Holz, dann darf seine Leiche nicht über Nacht an dem Holz bleiben. Holz, so nennen die neutestamentlichen Schreiber oft das Kreuz. Sondern du sollst ihn unbedingt am selben Tag begraben, denn ein Aufgehängter ist ein Fluch Gottes. Schwarz auf weiß wissen wir, Gott selbst sagt es in seinem Wort, Jesus ist von Gott verflucht. Mitten in diese unheimliche Düsternis schreit Jesus, Vers 34, mein Gott, warum hast du mich verlassen? gibt nur eine Sache auf der ganzen Welt, die einen Menschen von Gott trennen kann. Es ist die Rebellion gegen Gott, der Aufstand gegen ihn. Diese Einstellung, die sagt, ich will Gott nicht. Und das nennt die Bibel Sünde. Das nennt die Bibel Sünde, und aus dieser Einstellung, aus dieser Losgelöstheit von Gott folgt alles andere, alle bösen Taten, die wir normalerweise Sünde nennen. Aber das wahre Problem ist, dass man sich von Gott abwendet und auf ihn pfeift und ihn nicht haben will. Das ist das Einzige, was einen Menschen von Gott trennen kann. Und das hat auch was mit Jesus da zu tun. Mitten in dieser unheimlichen Finsternis ist etwas Schreckliches geschehen. Alle Sünden der Welt sind auf Jesus gelegt worden. Und Jesus hat die Sünde nicht getragen wie einen Rucksack, sondern er hat sie getrunken wie etwas, was man in einem Kelch trinkt. In 2. Korinther 5, Vers 21 beschreibt das Neue Testament das für uns, was da passiert ist. 2. Korinther 5, Vers 21, da steht, den, der Sünde nicht kannte, das ist Jesus. Er selber hat nie was falsch gemacht oder sich gegen Gott aufgelehnt. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Gott hat Jesus am Kreuz für uns zur Sünde gemacht. Er ist der einzige Mensch, der nie selber eine Sünde begangen hat. Und er wird zur Sünde gemacht. Die Sünde steckt jetzt in ihm drinnen. Sie pulsiert durch seine Adern, sie durchzuckt seine Nerven. Sie durchdringt sein ganzes Wesen. Und Gottes heilige Feindschaft gegen das Böse, sein Zorn, trifft jetzt Jesus. Der Vater wendet sich ab. Die ewige Beziehung zwischen Vater und Sohn zerbricht. Die tiefste Liebe, die es gibt im Universum, stirbt. Vers 34. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nichts hilft mir. Es gibt keine Hoffnung. Keine Hoffnung lebt mehr. Es gibt kein Happy End. Keine glückliche Wendung. Keiner greift ein. Keiner schlägt die Feinde in die Flucht. Keiner trotzt Wind und Wellen. Keiner hält dem Sturm stand. Keiner wendet es zum Guten. Keiner macht dem Albtraum ein Ende. Jesus stirbt. Er stirbt. Ein Haufen blutendes Fleisch. Kein Mensch mehr. Verlassen von allen, wie niemand. Ist er nur eine Zahl in der Statistik? War es nur ein Unfall? Ein Zündfehler im Motor der Weltgeschichte? Nein. Jesus leidet, Jesus ist verlassen, aber Jesus siegt. Jesus siegt. Vers 37. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Aus dem Johannesevangelium wissen wir, was er da geschrien hat. Er hat geschrien, fertig, erledigt, geschafft. Das Wort, das er da ausruft, ist das Wort, das man über einen Schuldschein schreibt, wenn er bezahlt worden ist. Das haben die Leute damals draufgeschrieben und das hat Jesus am Kreuz gerufen. Gott stirbt, die Welt steht still und dann kriegt sie einen neuen Rhythmus. Keine Todesmelodie mehr. Kein langsamer Verfall ohne Hoffnung, sondern ein Jubellied, ein Heimkehrerlied. Der Tod von Jesus hat die Strafe für alle Sünde bezahlt. Gottes Zorn ist jetzt nicht mehr nötig. Vers 38, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke, von oben bis unten. Das ist der Vorhang, der Menschen von Gott trennt. Und das ist das nicht mehr notwendig jetzt, weil Jesus diese Trennung überwunden hat. Der Vorhang zerreißt und Gott sagt, jetzt könnt ihr alle hereinkommen zu mir. Kommt alle herein zu mir. Der Weg ist frei, weil Jesus hat das Lösegeld bezahlt. Jesus hat unser Todesurteil übernommen. Was Jesus passiert am Kreuz, ist kein Unfall, es ist kein Zufall, kein Zündfehler, sondern hier stirbt Gott selbst. Das erkennt der Hauptmann am Kreuz. Er hat noch nie einen Menschen so sterben gesehen. Und deswegen sagt er, Vers 39, als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabei stand, sah, dass er so verschied, sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Als erster Mensch im Markus-Evangelium sagt dieser Hauptmann, dieser Mensch war Gottes Sohn. Das soll uns so deutlich zeigen, dass Gott selbst unsere Strafe bezahlt hat. Jesus hat immer gesagt, was sein Ziel war. Er hat gesagt, Markus 10, Vers 45, kannst du das nachlesen. Er hat gesagt, er ist gekommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und das passiert am Kreuz. Da ist es erledigt und fertig und geschafft. Was bedeutet das? Das bedeutet, deine Sünde ist bezahlt. Egal was es ist. Der Sohn Gottes ist wahrhaftig und wirklich dafür gestorben. Und es ist bezahlt. Es gibt Vergebung dafür. Komm zum Kreuz, wo die Vergebung ist. Jesus ist wirklich dafür gestorben. Die Schuld ist bereits bezahlt. Das bedeutet es. Es bedeutet, dass Jesus für mich alles gegeben hat. Und Jesus hat für dich alles gegeben. Seine Ehre, seine Menschenwürde, seine Haut, sein Blut, sein Leben, seine Heiligkeit, seine Beziehung zum Vater. Alles hat Jesus aufgegeben. Alles hat er gegeben, weil er uns so lieb hat, weil er uns mag. Folge diesem Jesus nach. Vertraue ihm. Komm zum Kreuz, wo alles vergeben wird. Die Soldaten sind dazu viel zu beschäftigt. Die Passanten verspotten Jesus. Die Schaulustigen wollen nur ein bisschen Action sehen. Sie gehen alle mit ihrer Schuld wieder heim. Sie sterben getrennt von Gott. Aber du, komm zum Kreuz und folge Jesus nach. Vertrau ihm. Er zahlt dein Lösegeld. Alles wird vergeben. Du wirst frei. Du wirst leben. Liebe diesen Jesus. Halt nichts zurück. Gib ihm alles. Deine ganze Liebe. Und bete Jesus an. Bete mit mir. Herr Jesus, wir beten dich an. Herr, du hast unsere Schuld bezahlt. Und wir staunen, was du bereit warst, durchzumachen dafür. Herr, wir staunen. Du hast nicht aufgegeben. Du hast es ertragen, du bist tatsächlich der König der Könige, der Herr des ganzen Universums. Und du magst mich und du liebst mich. Du liebst uns. Wir danken dir dafür. Du rettest, du weißt, wie Wunder gehen. Du machst uns wieder unschuldig und wir schämen uns nicht. Du bist unser Weg zum Leben. Du machst den Weg frei zum Vater. Und wir loben dich dafür. Wir beten dich dafür an. Amen.